Ich kann euch sagen, es klappt. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, geht denn das so mit dem Tisch? Es geht. Ja, Frieda meines Gottes haben wir gerade gesungen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ganz einfach mal diejenigen besonders zu grüßen und anzusprechen. Problem? Also doch. Ja. Kleine Geräte für kleine Leute, gut. Ja, möchte ganz einfach mal diejenigen ansprechen, die mich zwar sehen, ich die aber nicht sehen kann, die zu Hause sitzen, die nicht kommen können, die sich vielleicht manchmal auch etwas einsam fühlen. Euch möchte ich ganz einfach aus dem Johannesevangelium, Johannes 16, Vers 33, zurufen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Da sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern, nachdem er ihnen vieles erklärt hat und unter anderem auch erklärt hat, dass Drangsal sie befallen wird. Sie werden zerstreut, sie werden mancherlei geprüft, körperlich und sicherlich auch seelisch. Und er sagt ihnen das so, dass sie keine Angst haben sollen, dass er, oder andersrum, erklärt ihnen, wer er wirklich ist, welche Stärke und welche Kraft von ihm ausgeht, auch wenn das nicht so augenscheinlich zu sehen ist. Wir wissen, der Leidensweg ging ja dann erst los. Dass er sagt, ich bin nicht nur ein Gesandter, sondern ich bin der Sohn. Ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott. Das sollte ihnen zum Mut machen, zur Hilfe und zur Stütze sein. Und ich habe aus diesem Grund das ausgewählt, weil ich euch das auch sagen will. Vielleicht seid ihr angefeindet. Vielleicht seid ihr geprüft, körperlich, seelisch. Erinnert euch daran, wer mit euch geht, wem ihr an der Seite habt, welchen großen Gott ihr an der Seite habt. Er macht seine Macht deutlich, aber eben auch seine Zuverlässigkeit, seine Vollmacht. Ist das nicht gerade etwas, was wir in unserer Zeit heute brauchen? Jemanden, der Vollmacht hat und der stark und mächtig ist. Und manche versuchen das ja bei den Menschen zu finden. Aber hier steht es ganz eindeutig, Gottes Sohn ist für uns. Und das soll euch zum Trost sein. Auch wenn du zu Hause vielleicht mit Leiden zu kämpfen hast, nicht kommen kannst, du vielleicht denkst, die haben mich vergessen. Einen gibt's, der vergisst nicht, der vergisst dich nicht. Der das sagt, weiß auch, was Bedrängnis bedeuten kann. Wir kennen, wenn wir die Bibel lesen, den Weg unseres Herrn bis zum Kreuz. Und wer hätte nicht schon einmal bei uns oder gedacht, was soll das eigentlich, was mir widerfährt? Hat Gott mich verlassen? Hat der Herr mich verlassen? Warum gerade jetzt? Ich war doch immer eigentlich an seiner Seite. Ich habe doch immer das gemacht. Und jetzt plötzlich, stopp. Wir haben dem Herrn sei Dank etwas bis jetzt noch nicht. Und zwar, das ist Todesangst. Not kann man schon hier und da finden. Aber was wir trotz alledem auch haben können, das ist Zweifel. Mir sind in meinem Leben einige schon begegnet, von denen man gedacht hat, die stehen ganz fest im Glauben. Und als die Prüfung dann groß wurde oder vielleicht sogar das Ende hier auf Erden nahte, dann kamen Zweifel. Und dann haben die gefragt, ist doch so, wie ich die ganze Zeit gehört habe, oder ist doch so, wie du erzählst oder erzählst. Und man kommt ganz schnell in Unfrieden. Man kommt ins Fragen, der Friede, den wir jetzt gerade so besungen haben, der Friede Gottes, bekommt so langsam eine Abschwächung. Fragen. Manch einer rettet sich ja darin, dass er jetzt Gottes Wort durchforstet, wo er mal ganz auch den Schalter findet, den er einschalten kann. Und so jetzt ist alles in Ordnung. Die Sicherung ist in Ordnung. Stimmt. Aber es kann passieren, dass auf diesem Weg man den falsch findet. Was hilft uns denn, den Frieden zu erlangen? Was hilft uns denn wirklich? Wer begleitet uns mit auf diesem Weg? Jeder für sich allein, im Kämmerlein, im Lesen, auch, ja, im Hören und im drüber nachdenken. Alles richtig. Aber da ist die Frage, habe ich denn das Richtige gefunden, woran ich mich orientiere? Ist das so richtig, wie ich das sehe? Nun, wir wissen, dass der Heilige Geist das wirkt. Wir wissen, dass es uns klar wird, was richtig ist und was nicht richtig ist. Aber ist es nicht auch manchmal so, dass man einen Begleiter braucht? Und da rede ich jetzt nicht von unserem Herrn, den haben wir sowieso. Aber der neben mir sitzt, mir vielleicht die Hand hält und mit mir spricht und gemeinsam die Sachen durchdenkt und gemeinsam eine Lösung findet. Im ersten Timotheusbrief, und keine Angst, es geht jetzt nicht um die ganzen Dinge, die man tun soll, lassen soll, wie sich die Ältesten verhalten sollen und. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Das ist für eine Kurzpredigt viel zu umfangreich. Das schreibt Paulus dem Timotheus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Paulus und Timotheus gingen ja eine ganze Zeit ein Stück zusammen, waren Gefährten, hier nicht mehr. Der Paulus wusste nicht, ob er den Timotheus dort wieder sieht. Aber er schreibt ihm in der Hoffnung. Also er brannte darauf, wieder mit ihm zusammen zu sein und ihm zu erklären, was er tun sollte. Also nicht zu sagen, so jetzt trag den Gemeinde diesen Punkt, diesen Punkt, diesen Punkt, das nennt man ja heutzutage die To-Liste, arbeitet die ab und dann hat das schon hin. Und ich möchte ganz einfach mal ein Gedankenexperiment anregen und stellt euch vor, es kommt hier ein Brief auf dem Gildeplatz an und da stehen einige Dinge drin und da schreibt irgendein Bruder, was ihm nicht gefällt. Hier, was man ändern müsste. Ich habe kein Beispiel, keine Angst. Und dann hast du den Auftrag. Und dann gehst du und sollst das hier verkünden. Das muss anders werden. Und die Wand muss raus, hat man ja auch schon mal, die Wand muss raus und das muss sein und das muss sein. Und du merkst richtig, wie schwer das ist. Weil du bist garantiert nicht beliebt. Ist es da nicht günstig oder besser, wenn das zwei tun, wenn du jemanden hast, der dich unterstützt, der vielleicht dort, wo du keine Antworten hast, in dem Moment einen hat und sagt, die Sache ist so und so und hilft dir, entschuldigt den Ausdruck aus der Patsche. Ist das nicht auch ganz einfach Christsein praktisch gedacht? Es ist ja immer wieder zu beachten oder zu beobachten, dass Kontakte heutzutage technisch stattfinden. Ich hätte ja nie gedacht, dass das so sein kann, als die ganze Technikflut losging. Da hieß es, ja, Sie brauchen Informationen, Informationen, und dann kommen Informationen, die möchte man gar nicht haben. Und eine Flut von Informationen, nachts 1:30, wir gratulieren Ihnen zum Rabatt, lauter sich Zeug. Und dann ist etwas, was ganz schlimm ist. Es ist ja gut und richtig, wenn sich Leute über diesen Weg Kontakt aufbauen, miteinander sprechen. Aber sagt einmal selbst, welcher Kontakt ist wertvoller? Derjenige, der auf dem Display flimmert und ich denke, aha, hat an mich gedacht, oder ob er mir gegenübersteht, mir in die Augen schaut, ich seine Reaktion sehen kann. Ich kann es von mir aus sagen, dieser Kontakt ist mir weitaus lieber. Das Persönliche, das Warmherzige, sich nicht scheuen, dem anderen gegenüberzutreten, das ist wichtig. Und ist das nicht genauso wichtig, wenn wir das in Bezug auf unseren Herrn sehen? Wenn ich die Weisheiten beziehungsweise die Dinge, die der Herr uns gesagt hat, die kann ich heute wunderbar technisch durch die ganze Welt schicken. Ruckzuck ist das erledigt. Aber ist das persönliche Zeugnis, was ich habe, dass ich meinem Gegenüber erzähle, wie das bei mir war und wie ich vielleicht den Mut finde zu sagen, wie ich gefehlt habe, ist das nicht viel wertvoller? Hat unser Herr nicht auch persönlich gesprochen und die Sachen nicht überbringen lassen? Hat er durch einen Boten der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, geh hin und sündige nicht mehr, oder? Hat er es ihr selber gesagt? Oder hat er es ihr selber gesagt? Er hat es ihr selber gesagt. Die Wirkung, die kennen wir ja. Wenn ich aber zögere, im Timotheus 3, Vers 15, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde, im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und das ist ja nun ein Satz, der ganz schwer wiegt. Ein Vers, Entschuldigung, der ganz schwer wiegt. Er sagt, gut, wenn ich jetzt nicht kommen kann, aus irgendwelchem Grund, können wir auch, dann will ich dir's wenigstens gesagt haben, wenigstens geschrieben haben. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, des lebendigen Gottes. Sind wir uns dieser Verantwortung überhaupt bewusst? Wenn ja, ist es ja gut. Aber wenn nein, dann sollten wir an uns arbeiten. Wisst ihr, ich habe da immer so einen Vergleich, der steht nicht in der Bibel. Und zwar, wir bekamen mal in einer Arbeit eine Waage hingestellt. Und die war geeignet, auch Personen zu wiegen. Und wie Männer dann einmal so sind, die müssen spielen. Und da steht der Erste drauf. Und er zeigt das eine Zahl an. Ich nenne keine. Eine Zahl an. Und da hat einer gesagt, ganz schön viel. Müssen wir ein bisschen abnehmen, hä? Und da hat der andere geantwortet, steigt immer drauf. Da war die Sache ganz schnell beendet. Gewogen wurde nicht. Aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Alles, was du, ich für mich ganz persönlich, alles, was du hier sagst, gilt auch für dich. Und es ist immer wieder erhebend, wenn man sich wie heute so darauf vorbereitet, was das Wort einem selber sagt, was man nicht dem anderen erst erzählt oder nur erzählt, sondern du sagst, na ja gut, da hast du ja selber Defizit. Aber dennoch musst du es sagen. Wir sind hier im Hause des lebendigen Gottes. Muss man sich da auch manchmal ganz einfach so benehmen und verhalten? Ich denke doch. Denn was bedeutet das nämlich? Was gibt es noch Größeres? Es ist nicht irgendein Museum. Hier steht des lebendigen Gottes. Dem verzehrenden Feuer, aber auch den Lieben. Er ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ich bin immer so beeindruckt, wie bildhaft doch Gottes Wort spricht. Pfeiler haben wir hier einige. Und so ein Pfeiler hat ja eine Funktion. Der trägt als allererstes. Der trägt, wenn ich den Pfeiler dort wegnehme, sieht schlecht aus. Das heißt also, Pfeiler. Dann kommt ein zweites. Manchmal braucht man einen Stopp. Wenn man vielleicht überschwänglich reagiert, wenn man Dinge tut, wo man sagt, naja, das ist ja nicht richtig. Und dann fährst gegen den Pfeiler. Da gibt dir einen Stopp. Die Gemeinde kann auch mal Stopp sagen. Denn sie ist dafür autorisiert. Und ich muss mich unterordnen. Ja, ich habe gelesen, an Pfeiler kann man auch was anhängen. Man kann was bekannt machen. Und da gehe ich ganz davon aus, wenn ich weiß, wo der Pfeiler steht, was da an diesem Pfeiler dran ist, das ist richtig. An der Litfaßsäule weiß ich das nicht. Aber wenn hier was dran ist, dann weiß ich, das ist richtig, was da dran steht. Weil dieser Pfeiler im Hause Gottes steht. Das sollten wir uns bewusst machen. Und die Grundfeste kann man auch übersetzen mit dem Fundament. Es nützt der stärkste Pfeiler nichts, wenn das Fundament nicht stimmt. Manch einer hat ein Haus gebaut auf bestehende Fundamente und war dann überrascht, als es dann Senkungen, Risse, Verwerfungen gab und man die Gründung noch mal ganz massiv überarbeiten musste. Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Es gibt viele Definitionen über Wahrheit. Es gibt Philosophen, die sich damit befassen. Das wollen wir natürlich nicht. Und was ist nun Wahrheit? Ich möchte es so definieren. Wahrheit ist das einzig Richtige. Das Einzige, was gilt, was eben stimmt. Die Gemeinde als Pfeiler, als Grundfeste der Wahrheit. Also, ich mach's mal praktisch. Das, was hier stattfindet, muss wahr sein. Und wahr kann es nur sein, wenn es im Sinne unseres Herrn Jesus Christus ist. Welchen Status er hat, auch bei Gott, das können wir an vielen Stellen in der Schrift lesen. Die Gemeinde als Dienerin. Und deshalb habe ich am Anfang unsere Geschwister extra nochmal begrüßt. Dienen. Dienen einander. Dienen nach außen. Und dienen, die eben in Bedrängnis geraten sind. Ob nun beabsichtigt oder nicht beabsichtigt. Im 1. Timotheus 3, Vers 16 steht, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und da habe ich mal den Versuch gemacht, da ist das ja wieder gut mit der Technik. Was versteht man denn unter Gottseligkeit? Da gibt es Bibellexika, Ausleger, dann gibt es Philosophen, Weltliche, die dann von Gottseligkeit sprechen. Und jeder hat irgendwie so sein eigenes, dass man sagen könnte, ja, also Gottseligkeit, das ist Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Für den einen ist das wichtig, für den anderen ist das wichtig. Aber haben wir nicht gerade von dem gesprochen, an dem wir uns orientieren und dem wir nachfolgen? Verkörpert er nicht in Person selbst die Gottseligkeit? Was verstehen wir oder was verstehe ich drunter? Gottseligkeit ist für mich, dass ich die Dinge so sehe und so nehme, wie sie geschrieben stehen und sie nicht anschließend verwässere, verbiege, damit sie mir in den Kram passen. Gottseligkeit ist für mich, dass ich Frieden habe. Frieden habe mit meinem Gott. Frieden habe mit dem Herrn Jesus. Dass ich Ja sagen kann zu dem Weg, den ich gehe, aber auch Ja sagen kann zu dem Weg, den ich gegangen bin. Den er zugelassen hat und wo er mich korrigiert hat. Gottseligkeit ist für mich auch, dass ich gegen so manchen Pfeiler laufen musste und ein Stopp und ein Nachdenken. Friede meines Gottes. Und das Nächste, den Frieden, das ist die Ruhe. Und haben wir nicht gerade jetzt, wenn wir uns umschauen in der Welt, das Bedürfnis nach Frieden, nach Ruhe, nach Gerechtigkeit, ist es nicht ganz einfach praktisch, was wir hier lesen? Wie ist das mit Gottseligkeit für unseren Herrn? Verkörpert er die? Und wie verkörpert er die? Herr Jesus war Sohn oder ist Sohn, als Mensch geboren, vom Vater herunter herabgekommen. Er war wahrhaftig. Er ist getauft worden mit Heiligem Geist, so wie wir es in Matthäus 3, Vers 16 lesen können. Und er ist die Liebe in Person. Wir haben heute schon viel über Liebe gehört. Und man kann die verschiedenen Arten und allen drum dran bedenken. Aber wenn ich weiß, da ist jemand, der mich lieb hat. Ich meine jetzt nicht die Partner oder so, sondern der mich als Person lieb hat. Mit meinen Fehlern, mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln. Diese Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, das ist ja komplett alles, was man nur haben kann. Mehr geht nicht. Und diesen Sohn hat er für uns, für dich und für mich in den Tod gegeben, weil es anders nicht geht. Diesen Sohn hat er geschickt und der hat sein Leben für uns gegeben. Und mich beeindruckt immer wieder, dass ein Gott sich so öffnet den Menschen, sich so erkennen lässt. Ja, wir lesen ja, wie er dann zu den Jungen geht und sagt, mit Sehnsucht habe ich ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Also er wollte mit Sehnsucht das Mahl. Dann ist das für mich immer etwas Großes, ja, und menschlichen Verstand Unbegreifliches. Und wie gehen wir aber damit um? Ist das auch bloß ein Punkt auf unserer Liste, auf unserer sonntäglichen, weil es eben nicht einmal so ist. Einmal so rum und einmal so. Und haben es gemacht, gut. Oder geht uns das noch wirklich so nahe? Sind wir uns noch genau dessen bewusst, was da geschehen ist? Und ich verrate kein Geheimnis, das ist an über 50 Wochen im Jahr, Mahlfeier, da kann Routine eintreten. Verschließen wir die Augen davor nicht, sondern machen wir uns jedes Mal immer wieder neu und immer wieder groß, dass es etwas Großes ist, was hier stattfindet, was wir tun. Ich frage mich manchmal, wir lesen ja, im Korintherbrief, wie das stattgefunden hat, beziehungsweise wie wir es tun sollen. Aber meistens lassen wir es dann weg, dass das auch Konsequenzen haben kann, dass es wichtig ist. Da steht zum Beispiel Korinther 11, Vers 27, wer also unwürdig das Brot isst, oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Warum lassen wir das weg? Ist es uns unbequem? Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wenn er isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das hört sich ja sehr kompliziert an. Was bedeutet denn das, wenn er den Leib nicht richtig beurteilt? Wenn er das eben, das Vorhergesagte, nicht in sich aufgenommen hat und nicht bewusst ist, dass ich hier ein lebendiger Gott den Menschen durch die Hingabe seines Sohnes derart geoffenbart hat. Welche Größe diese Tat hat, wenn es wirklich bloß noch abgefeiert wird. Ist es das nicht gerade eine Herabwürdigung und des Leibes, von dem wir hier lesen? Ein Ritual ohne Herz. Ausführung kann ja so wichtig sein in unserem Leben. Was alles sein muss, wo das zu stehen hat, wie es aussehen muss. Wie steht geschrieben in Johannes 16, Vers 33? In der Welt habt ihr Bedrängnis. Und das gehört mit dazu. Das Bedrängnis ist nicht nur das, dass es mir schlecht geht. Auch, ja. Aber Bedrängnis kann auch das sein, dass ich mir diesen großen Wahrheiten nicht mehr bewusst bin. Und da ist es höchste Zeit für jeden Einzelnen, dass er das mit seinem Herrn, mit dem Herrn Jesus Christus in Ordnung bringt. Und da gehört etwas noch mit dazu. Das steht hier nicht geschrieben, aber ich möchte es mit erwähnen. Oftmals hört man heute nur noch Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, okay, ist ein Name. Aber warum sagen wir nicht mehr Herr Jesus? Das ist unser Herr. Und mit dem müssen wir ins Reine kommen. Friede meines Gottes bedeutet im Reinen sein mit unserem Herrn. Das bedeutet nicht, dass ich makellos bin. Das werden wir nicht schaffen. Menschen ohne Sünden wird es nicht geben. Jedenfalls, die jetzt rumlaufen. Vom Sünden befreite. Die Sünden, die er mit ans Kreuz genommen hat. Das ist wieder eine Dimension, die man jetzt hier dich ausführen kann. Es kommt also davon an, dass wir unsere Achtung und dass wir die nicht verwässern, sondern dass es immer noch das Größte und das Schönste bleibt. Und dann kommt, und da garantiere ich, dann kommt Frieden. Frieden selbst, wenn es uns schlecht geht. Wir müssen nicht die sein, die jetzt sagen, ja, ich bin Christ, also mir macht das alles nicht aus. Das hat der Herr uns auch mehrfach gezeigt, dass das so nicht geht. Aber ich kann Frieden haben, indem ich das akzeptiere, was ich durchmachen muss. Friede meines Gottes. Und da kann die Gemeinde oder sollte die Gemeinde der helfende Punkt sein in unserem Leben, der Orientierungspunkt in unserem Leben mit, wenn sie sich an den Herrn Jesus Christus orientiert. Dann kommt das, dass vielleicht jemand mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, du hörst mal, du warst lange nicht da. Was ist denn mit dir? Hast du ein Problem? Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, hör mal, du warst lange nicht da, möchtest also wieder mal kommen. Ist das so weit weg? Ich glaube nicht. Sind wir uns also dem Frieden unseres Herrn und der Ruhe bewusst, dass das sein kann? Wir müssen aber unsere Herzen aufmachen und auch etwas tun, nämlich den Herrn um Hilfe bitten.